Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Virtuell mir zugeschaltet ist Nina Becker. Hallo Nina.
Hallo.
Und wir reden heute über einen deutschen Film namens Pelikanblut, der gerne auch mal, auch von unserem Chefkritiker Christoph Petersen, mit einem anderen sehr interessanten Film aus dem letzten Jahr verglichen wird, nämlich Systemspringer. Aber ich würde sagen, bevor wir auf diese ganzen Einzelheiten eingehen, Nina, willst du vielleicht den Leuten da draußen kurz erklären, worum geht's eigentlich im Pelikanblut?
Genau, nachher reden wir auf jeden Fall auch noch darüber, ob man die denn wirklich vergleichen kann oder nicht.
Genau.
Ja, damit erstmal alle ungefähr wissen, um was es geht. Es geht um Nina Hoss, die spielt Wiebke. Und Wiebke hat einen Reiterhof, irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das spielt. Ich glaube, sie haben es auch nicht gesagt.
Es wird auch nie wirklich erwähnt. So. Es ist halt.
Nee, ich glaube auch nicht. Also, aber auf dem Land.
Genau.
Sehr, sehr weit draußen, würde ich sagen. Genau, und sie trainiert da Polizeipferde in erster Linie für Extremsituationen, so für Demonstrationen und sowas. Und ich denke, man kann sagen, sie ist eine Pferdeflüsterin, also kann man so, wahrscheinlich der Inbegriff einer Pferdeflüsterin. Sie hat eine adoptierte Tochter, die auch anscheinend schon ein paar Jahre bei ihr lebt. Und sie leben da auch ja, in Frieden, würde ich sagen, und glücklich. Und dann adoptiert sie ein zweites Mädchen, Raya, und damit fängt dann die Geschichte quasi an. Ja, und während mit der ersten Tochter alles anscheinend sehr glatt gelaufen ist, mit der Adoption und mit der Familie denn insgesamt, wird Raya zu einem Problem, kann man so sagen, denke ich, zu einem Problemkind. Raya tötet Tiere, Raya ist total brutal, sie zündet das Haus an, sie bedroht ihre Pflegemutter und dann auch ihre Schwester und ja, also sie ist außer Rand und Band. Später im Film diagnostizieren dann Neurologen auch, dass sie eine reaktive Bindungsstörung hat aufgrund einer sehr frühkindlichen Traumatisierung. Sie kann keine Empathie empfinden, wird dann auch erklärt. Sie kann sie nicht empfinden, sie spiegelt sie nur höchstens, also was man an Gefühlen sieht, ist quasi nur gespiegelt. War es das dann. Und man kann vielleicht noch sagen, dass Wiebke, also die Mutter, dann anstatt quasi das Kind ins Heim zu geben oder irgendwie ja sich medizinische Hilfe holt, also das tut sie, aber letztendlich dann nicht so richtig. Und sie versucht mit Liebe und Geborgenheit Raya ja ein neues Zuhause zu geben, mit aller Macht. Ja. Ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, wo dann so diese Doppeldeutigkeit mit der Pferdeflüsterin dann halt so ein bisschen reinspielt. Ne? Weil im Film gibt es ja dann auch dieses eine Pferd, was sich ja so ein bisschen als problematisch herausstellt, was ja auch nicht so richtig so reagiert, wie es reagieren soll. Und dann heißt es ja auch, oh, dieses Pferd wollen wir nicht mehr. Und Wiebke will dann aber unbedingt das Pferd trainieren. Und da spiegelt sich dann halt mit ihrer neuen Tochter Raya dann auch so ein bisschen so ihr Wille wieder, nicht einfach sofort aufzugeben, sondern halt tatsächlich auch dafür zu kämpfen und irgendwie zu gucken, dass sie, wenn sie schon mit dem Pferd irgendwie klarkommt, dass sie halt auch irgendwie mit ihrer Tochter klarkommt. Das fand ich tatsächlich irgendwie auch so ein interessantes Versatzstück. Und vor allen Dingen diese Geschichte mit dem Pferd ist ja dann auch so fast schon so ein bisschen sinnbildlich für das, was dann, ohne ja zu spoilern, so alles noch mit Raya passiert. Ne?
Also das, ja, also ich würde auch sagen, also diese Pferdemetapher ist quasi so. Und das fand ich, ist tatsächlich für mich irgendwie so ein bisschen problematisch, ist so eine Holzhammer-Metapher einfach. Also die zieht sich durch den ganzen Film und an den Problemen des Pferdes ist auch nicht das Pferd schuld oder andere Pferde, sondern die Menschheit und so weiter. Und das ist, ich finde, das ist eine ziemlich plakative Metapher. Aber ja, also funktioniert, kann man nicht anders sagen.
Ist effektiv, ja, aber es ist absolut richtig so, dass es halt ja so ein bisschen so mit, ah, hier, damit ihr es auch wirklich alle versteht, genau, was wir jetzt gerade meinen, haben wir hier nochmal ein Pferd mit dazu, so für alle Tierliebhaber haben wir dann auch noch irgendwie was, falls ihr mit dem Kind nichts anfangen könnt, haben wir halt noch ein Tier. Ja, so ein bisschen, lass uns mal vielleicht erstmal so ein bisschen allgemein über den Film reden. Die Regisseurin Katrin Gebbe ist, genau, wie ich heute festgestellt habe, genauso alt wie ich. Und ich denke mir, meine Güte, wie toll, dass Menschen in meinem Alter es auch irgendwie schon schaffen, große Filme irgendwie ins Kino zu bringen. Sie hat ja bislang nur einen Kinofilm namens Tore tanzt und dann noch einen Tatort mit Heike Makatsch gedreht.
Das habe ich gar nicht, ja.
Das ist jetzt welchen denn? 5 Minuten Himmel. Also,
den habe ich gesehen.
Ah, na siehst du, dann hast du sogar
Der war sehr gut.
Ah, siehst du.
Ja, mit Heike Makatsch gibt es ja tatsächlich nicht so viele Tatorte. Darum weiß ich ziemlich genau, welcher das ist und welcher das war jetzt so im Nachhinein.
Ich kann es jetzt hier mal offen kundtun. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Tatort gesehen. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, ob der gut war oder nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt quasi hier ihren zweiten großen Kinofilm rausgebracht. Ich muss gestehen, ich fand ihn ambitioniert, aber ich fand ihn stellenweise auch extrem langweilig. Also, ich weiß nicht, Nina, du kannst da vielleicht, ich weiß halt auch nicht, weil, ich meine, du bist ja auch Mutter, wenn ich das hier sagen darf, das haben wir, glaube ich, schon öfter mal irgendwie erwähnt. Und wahrscheinlich greift dich dann so ein Film, wo es halt tatsächlich auch um eine Mutter geht, die halt irgendwie so diese Beziehung zu dem Kind, vielleicht greift dich das auch nochmal irgendwie ganz anders, aber so zwischendurch hatte ich bei diesem Film so echt so ein bisschen so dieses Gefühl so, okay, komm zu Potte, so mach mal endlich irgendwie weiter und ich fand es halt manchmal echt so ein bisschen anstrengend, zumal, und damit gehen wir vielleicht auch so ein bisschen in so eine Richtung, wo wir noch etwas erwähnen müssen, was du jetzt in deiner Zusammenfassung gar nicht erwähnt hast, Nina. Der Film ist ja auch so ein bisschen übernatürlich angehaucht.
Genau. Ja.
Es wird zwar immer irgendwie darauf verwiesen, dass es diese Krankheit gibt und dieses Trauma, was dieses kleine Mädchen irgendwie, die Raya irgendwie umgibt. Aber gerade am Anfang wird halt auch durch merkwürdige Geräusche und Kameraeinstellungen eigentlich auch sehr gut irgendwie so eingeführt, okay, möglicherweise gibt es halt auch irgendeine Art Dämon oder keine Ahnung was, es wird nicht genauer genagt. Raya sagt ja selber irgendwann mal, oh ja, da ist irgendwas, was böse ist. So. Und wo ich dachte, okay, auch ein cooler Aspekt, weil ich halt immer so Christophs Systemsprenger-Vergleich hatte, im Kopf hatte, dachte ich, okay, wenn jetzt halt so ein bisschen so diese Horrorschiene gefahren wird, finde ich das auch cool. Das Problem ist so, diese Horrorschiene ist irgendwie 10 Minuten, dann ist sie weg, dann ist es halt wirklich nur dieses Drama einer Mutter, die verzweifelt versucht, irgendwie mit ihrer Tochter klarzukommen. Und zum Ende hin taucht dann plötzlich wieder so ein bisschen dieses Übernatürliche auf. Diesen Wandel fand ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also vielleicht, also zunächst mal, ich fand den Film tatsächlich eigentlich nicht zu lang. Ich fand auch nicht, dass er Längen hat. Ich fand ihn durchaus spannend. Keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, dass ich Mutter bin oder einfach daran liegt, dass ich tatsächlich so langsame Filme auch mag und mir das selten was, also oft ist es so, dass Leute sagen, ah, der Film ist so lang und der hat Längen und der ist zu lang. Das wird ja auch oft gesagt. Und da denke ich dann ganz oft, ach ja, nee, also ich hätte da noch 2-3 Stunden gucken können. Also das habe ich sowieso selten, diese Probleme mit zu lang. Aber ich bin auch, also mich hat der Film jetzt auch insgesamt nicht total begeistert. Ich habe auch einige Probleme. Ich habe tatsächlich, also ich finde die Mutterfigur sehr problematisch, so insgesamt, obwohl Nina Hoss natürlich grandios ist. Ich bin ein großer Nina Hoss-Fan und sie war wieder super.
Was findest du an ihr problematisch?
Naja, das hängt tatsächlich auch damit zusammen, mit dieser ganzen magischen Schiene, dieses Märchenhafte und so, das wird, also die, da wird so eine Mutterfigur stilisiert, die irgendwie, also diese Übermutter, das steckt ja auch schon im Titel, das Pelikanblut, also man sieht im Film so ein Bild, wo ein Pelikan abgebildet ist und Pelikane, das habe ich tatsächlich jetzt nicht nachgeprüft, stechen sich wohl den Bauch auf, also Pelikanmütter, um mit dem Blut dann ihre Jungen zu füttern oder zu päppeln. Also und da steckt.
Ich habe das mal geguckt, also das ist wohl irgend so eine christliche Metapher aus der Frühzeit. Also ich glaube nicht, dass sie das tatsächlich tun.
Also
das
ist
wahrscheinlich
ein religiöses
so ein Sinnbild, dass Mythos, sie irgendwie ihre genau. Brust öffnen und mit dem Blut ihre toten Jungen dann irgendwie wieder zum Leben erwecken.
Genau.
Und, ja, da habe ich.
Ja,
hab
es
ich
fällt dann, ja.
Da habe ich ja, auch am Anfang wird dir dieses Bild gezeigt und genau. Da dachte ich schon, okay, gut, also wenn jetzt am Ende des Films irgendwie Nina Hoss sich hier die Brust aufschneiden muss, um irgendwie ihr Kind da wieder zu beleben, das hätte ich ein bisschen sehr gruselig gefunden.
Ja, genau. Also
Spoiler, es passiert nicht.
Ja, aber es geht ja schon sehr weit alles. Also das ist halt auch, also es fällt zum Beispiel auch dieser Satz denn in dem Zusammenhang, die Mutter muss das Leben geben und so. Also es ist alles sehr fixiert auf diese Mutterfigur und das natürlich gewollt, also das ist ja kein Versehen oder so. Und das mag auch irgendwie schön sein und es gibt bestimmt Leute, die finden das super. Aber ich habe irgendwie damit so ein bisschen ein Problem, gerade auch heute irgendwie in der aktuellen Zeit irgendwie, wo sowieso wieder so viel Last auf den Müttern liegt und dann kommt da irgendwie so ein Film und da ja fängt die Mutter dann an zu stillen, obwohl sie irgendwie gar keine Milch hat, weil sie ist ja nicht die leibliche Mutter. Daran stört mich dann auch wieder, dass dieses Stillen im Film irgendwie. Also vielleicht kurz zur Einordnung, sie fängt dann an, Tabletten zu nehmen, die ist auch, also das funktioniert tatsächlich, was sie da macht mit den Tabletten, damit sie Milch produziert und ihr Kind Raya dann stillen kann, obwohl sie ja nicht die leibliche Mutter ist und das Kind ist ja, glaube ich, auch schon 4 oder so. Ja. Und das wird dann auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen zu so einem Schockmoment stilisiert und das ist auch alles so ein bisschen irgendwie stillende Mütter als so leichtes Horrorelement zu nehmen, finde ich so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Da gebe ich dir recht. Also das war auch so. Es gibt ja dann noch diesen Polizisten, mit dem sie da so ein bisschen so eine Anbandelung von Liebe hat irgendwie, der das ja dann auch irgendwie sieht und wo ich mir dann auch denke, ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist so ein bisschen so dieses so, oh mein Gott, ich sehe ihre Brüste und sie gibt sie dem Kind.
Sie stillt das Kind.
Wo ich mir denke, ja, okay, es mag vielleicht ein bisschen merkwürdig wirken, eine 4-Jährige zu stillen, aber gerade wenn man so ihren Prozess halt auch in diesem ganzen Film nachvollzieht, ist es halt schon so, wo sie halt einfach verzweifelt versucht, irgendwie diese Bindung zu diesem Kind aufzubauen. Ja. Zumal wir ja dann auch später im Verlauf des Films so ein bisschen erfahren, was die kleine Raya eigentlich durchmachen musste und was quasi so ihr Trauma gewesen ist.
Ja, und überhaupt ist es irgendwie auch langsam an der Zeit einfach Mütter so stillen zu lassen, wie sie wollen und so weiter. Also das irgendwie finde ich alles so ein bisschen, ja, also überhaupt, dass sich alles auf die Mutter da so fixiert und dass es dann noch so mystifiziert wird, das ist ja auch ganz klar irgendwie das Ding des Films, dass eben irgendwie so eine Märchenkomponente da mit reinkommt und eben auch, was du auch als so Horror bezeichnet hast, keine Ahnung, streckenweise erinnert die ganze Sache ja auch so ein bisschen an Der Exorzist. Durchaus sagen. Es kommt ja später dann auch sozusagen zu so einem Exorzismus und so weiter. Und das ist halt auch die zweite große Sache an dem Film, die ja auch mit dieser Muttersache zusammenhängt, die mich stört. Dieses Geschwurbel und Voodoo und schwarze Magie. Und dann fallen halt auch so Sätze wie irgendwie, schwarze Magie hat immer ihren Preis und sowas, als wäre das irgendwie so, ja, das ist halt irgendwie so, da gibt's ja durchaus auch so diese medizinisch-wissenschaftliche Komponente mit den Ärzten und so. Und Nina Hoss hört da ja dann durchaus zu und hört sich das an, aber sie entscheidet sich ja letztendlich irgendwie nicht für irgendeine moderne Variante der Hilfe und Unterstützung, sondern eben für Black Magic. Keine Ahnung. Also da Und da bin ich dann halt auch so ein bisschen ausgestiegen irgendwie. Ja. Also keine Ahnung. Finde ich sehr schwierig. Hat Christoph ja auch in seiner Kritik angedeutet, dass sich da die Meinungen teilen werden.
Naja, und vor allen Dingen, was ich halt daran schlimm finde, und damit greife ich halt nochmal auf, was ich am Anfang gesagt habe, dass mir dieses mystisch Verschwurbelte, wie du es so schön nennst, halt nicht tiefgründig genug thematisiert wird. Weil wie gesagt, ja, wir haben es halt einmal kurz am Anfang, dann wird es halt wirklich ein ernsthaftes Drama, was halt, wo es halt wirklich darum geht, was ist mit diesem Kind los, was für eine Auswirkung hat es auch auf ihre kleine Schwester, auf, ja, da ja. sollten wir auch mal nochmal nachher drüber reden, und wie, was ist halt medizinisch los, und dann denkst du dir, okay, wow, es ist jetzt doch irgendwie so ein tiefgründiges Ding, und auf einmal gibt es dann halt wieder irgendwie den Stallmeister, dessen Schwester, Schwägerin, ja, keine ja, Ahnung, ja, was stimmt, da ja. irgendwie sich mit Magie auskennt und Voodoo und es ist wirklich dann so ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, wo ich mir gesagt hätte, okay, dann mach halt wirklich den kompletten Film auf diese Horrorschiene und flüg da halt so ein bisschen dieses und Mediziner sagen das, aber du weißt halt ganz genau, nein, es ist aber ein Dämon oder irgendwie sowas, und gib mir nicht quasi so ein tatsächliches Drama und beende das Ganze dann mit Magie. So, das ist tatsächlich so, wo ich mir auch sage, so, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, weil Christoph nennt es in seiner Kritik halt auch kontrovers. Ich weiß jetzt nicht, ob es kontrovers ist. Ich finde es einfach ein bisschen,
unglücklich.
Ja, unglücklich und ein bisschen faul, auch ehrlich gesagt, weil so der Film quasi sich so ein bisschen hinter dieser Magie versteckt, so nach dem Motto, okay, ist die Botschaft jetzt, wenn ich ein Problemkind habe, dann suche ich mir irgendwie die nächste Kräuterhexe irgendwo hier in Berlin.
Ja, na, das ist ja halt auch irgendwie bei mir der springende Punkt, dass es eben irgendwie die Botschaft meines Erachtens des Films, wenn man überhaupt eine suchen muss, das ist ja auch mal die Frage, ob das überhaupt sein muss und so weiter, aber die Botschaft ist, Liebe ist die Antwort, mit Liebe schaffst du alles. Und vor allem, und das ist ja halt dann auch, was ich bereits erwähnt habe, irgendwie, diese Liebe muss von der Mutter kommen. Und Mutter, also was ja irgendwie ein schöner Gedanke ist, ist, Mutter kann jeder werden. Das ist irgendwie gut, finde ich. Das ist schön. Und tatsächlich ist ja auch Liebe eine total starke Kraft. Aber die Mutter muss sich dafür aufopfern. Also so wie auch mit diesem Bild vom Pelikan und so weiter. Die Mutter muss das Leben gehen, die Mutter muss sich aufopfern. Aber dieser Gedanke, dass irgendwie, es gibt ja auch diesen Satz, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf oder sowas. Das ist so ein alter Spruch und da steckt so viel Wahrheit drin. Ne? Und das wird ja auch in dem Film irgendwie quasi so, also nö, braucht man nicht. Man braucht nur eine aufopferungsvolle Mutter. Und das ist auch so eine Botschaft, die ich sehr schwierig finde und so ein bisschen... Ja, verunglückt. Also sie hätte sich ja, also das ist auch was, wo wir dann vielleicht bei Systemsprenger dann nochmal drauf kommen. Um überhaupt ein Kind zu erziehen, oder also auch wenn es nicht total außer Rand und Band ist, brauchst du halt ganz viele Menschen und ganz viel Kraft und sowas. Und ich weiß nicht, ob man vermitteln muss, dass eine Mutter dafür reicht, sozusagen, die das alles ersetzen kann. Das finde ich so ein bisschen. Aber ja, das ist natürlich bei mir auch eine sehr subjektive Wahrnehmung und Geschmackssache.
Ja, natürlich ist es auch. Und ich meine, ich kann auch verstehen, wo für Katrin Gebbe da irgendwo dieser Punkt ist, halt so ein bisschen zu zeigen, okay, so nach dem Motto, hier haben wir jetzt eine starke Frau, die so niemanden braucht. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir da auch recht. So, man könnte es halt auch so ein bisschen als falschen Stolz interpretieren. Gerade auch, wir haben es ja schon erwähnt, sie hat ja dann auch noch diese Beziehung zu diesem Polizisten, der ja auch alleinerziehender Vater ist, der hat ja dann auch noch diesen Jungen, und der wirklich versucht, auch ihr zu helfen und für sie da zu sein, den sie aber auch irgendwie teilweise wirklich so krass vor den Kopf stößt, und wo ich mich dann auch so ein bisschen gefragt habe, okay, wozu haben wir denn diese Figur überhaupt in diesem Film so?
Ja, das ist stimmt,
einfach
ja.
nur nochmal, um so ein bisschen zu zeigen, so okay, wie egoistisch sie auch so ein bisschen ist als Mutter, so, das fand ich auch so ein bisschen schwierig.
Ja, das ist so dieses typische Bild von der Übermutter irgendwie, was halt sehr antiquiert ist irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, das ist halt die Frage.
Aber was ich, also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Nina Hoss, trotzdem tolle Darstellung, ja, tolle Leistung, was sie da macht.
Ja.
Aber, und das muss ich, und jetzt muss ich von meinem Zettel ablesen, weil diese Namen der beiden Mädchen.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Katharina Lipowska spielt die kleine Raya. Ja. Und dann, und ich muss, diesen Namen finde ich mega geil. Also, und die erste Tochter, die Wiebke in diesem Film hat, ist ja die kleine Nicolina. Gespielt von Adelia Constanz Giovanni Okleppo. Toller Name. Da muss ich sagen, dieser Film hätte für mich noch schwieriger sein können, wenn diese Kinderdarsteller nicht so gut funktioniert hätten. Und
auf jeden
also
Fall.
Diese kleine Raya, die fand ich unglaublich gut. Also, und vor allem, ich fand sie auch nie zu aufgesetzt in ihren Ausbrüchen so. Also, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas dann in echt aussieht, aber es wirkte hier sehr natürlich und nicht gespielt. Und gerade auch dieses Zwischenspiel dann mit ihrer neuen Schwester fand ich extrem gut. Und da war auch die Adelia Constanz, fand ich sehr, sehr stark so. Also das ist gerade auch, glaube ich, für Kinder echt so eine schwierige Rolle, sowas dann wirklich auszufüllen. Und ich haben die beide unglaublich gut gemacht. Also allein dafür lohnt sich dieser Film fast schon, weil man halt wirklich starke Kinderdarsteller hat.
Ja, vor allem die Raya, das ist vielleicht auch ganz praktisch irgendwie, die kriegt dieses Gefühlskalte auch total gut hin. Was vielleicht irgendwie, vielleicht tatsächlich im Alter von 4 irgendwie, also ich nehme mal an, die ist so 4 oder 5, also ich kann das auch immer nicht so gut einschätzen, obwohl ich selber ein 3-jähriges Kind habe. Ich nehme mal an, so 4 und dafür, ist total gut irgendwie. Und es passt halt auch so perfekt in den Film, weil sie ja so ein bisschen unmenschlich wirken soll irgendwie. Ja, ja. Und es funktioniert sehr gut, ja.
Gut, dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal vielleicht wirklich so ein bisschen auf diesen von Christoph in seiner Kritik ja angeworfenen Vergleich zu Systemsprenger bringen. Also für alle da draußen, Systemsprenger kam letztes Jahr in die Kinos, ein Film von Nora Finkscheid mit einer großen Helena Zengel in der Hauptrolle als die junge Benny. Ein junges Mädchen, die auch in einem sehr, sehr schwierigen Haushalt aufwächst und quasi von Anstalt zu Anstalt irgendwie geschickt wird. Und das Problem, warum sie quasi der Systemsprenger ist, ist, dass sie sich halt nicht in dieses System eingliedern will. Sie hat immer wieder diese Ausbrüche, sie rastet immer wieder komplett aus und ist eigentlich für keine dieser Anstalten mehr tragbar. Und dann gibt es halt noch einen ambitionierten, guten Erzieher, der sich eigentlich mehr so mit Jungs aus dem Knast irgendwie zusammensetzt und der mit ihr halt mal so 2 Wochen in den Wald geht und da versucht so das letzte Mal irgendwie was für sie zu leisten. Und also dieser Film, ich kann ihn empfehlen. Gleichzeitig sage ich aber auch gleich, macht euch auf was gefasst, weil er ist wirklich harter Tobak und ziemlich schwerer Stoff und halt wirklich pures Drama, so, ne? Also aus der Perspektive. Und hier vielleicht, während Pelikanblut ist ja die Perspektive der Mutter und Systemsprenger ist ja schon mehr die Perspektive des Kindes, was sich einfach auch dieser Übermacht an überforderten Erwachsenen gegenüber sieht, ob es ihre Mutter ist, ihre Sozialarbeiterin oder halt dieser junge Mann, der versucht, ihr zu helfen. Ist unglaublich starker Film. Ob ich ihn jetzt direkt mit Pelikanblut gleichsetzen würde? Nein, ganz klares Nein. Also vielleicht so der Mittelteil von Pelikanblut, wenn halt wirklich so die Nina Hoss als Wiebke halt auch versucht, so medizinisch da irgendwie vorzugehen und erzieherische Maßnahmen anzuleiten. Aber da hatte mir Pelikanblut auch nicht diese unglaubliche Ausstrahlkraft eines Systemsprengers.
Ja, also da würde ich auch erstmal so zustimmen und ich würde auch nicht auch nicht sagen, also ich finde, man kann sie schon vergleichen, aber irgendwie auch nicht. Also vergleichen kann man die beiden Filme insofern, dass die Kinder tatsächlich auch, also wenn, was ich jetzt mir noch so angeguckt habe, also sie sind ja beide ganz frühkindlich als Babys traumatisiert. Und ich glaube tatsächlich, die haben, auch wenn es bei Systemsprenger ja nicht so richtig, also bei beiden Filmen nicht so total wissenschaftlich jetzt erläutert wird, aber beide müssten irgendwie so eine gestörte soziale Funktion, nennt sich das dann irgendwie, haben. Also durch diese Traumatisierung. Also das kann man, glaube ich, tatsächlich schon vergleichen, auch wenn es eben ganz anders dargestellt wird und bei Pelikanblut durch dieses Märchenhafte irgendwie ja auch noch so eine Metaphorik kriegt und sowas. Aber tatsächlich sehe ich da schon irgendwie Parallelen. Habe ich, also ich habe die auch nah zusammen beieinander, also zeitlich in der Nähe geguckt. Und da habe ich schon Parallelen gesehen und auch in der Bildsprache teilweise, so mit der Natur und den Tieren, also Eulen, Pferde und so weiter. Also das ist in beiden Filmen tatsächlich zu sehen. Und beide arbeiten auch mit Metaphern. Aber ja, letztendlich ist es total schwierig, die zu vergleichen, weil das eine ja auch, also du hast auf der einen Seite ja so dieses Märchenhafte, auf der anderen Seite ist Systemsprenger ja ziemlich dokumentarisch fast irgendwie, würde ich sagen. Darum ist es schwierig irgendwie. Und auch
ich glaube halt, wenn du wirklich mit dem Gedanken reingehst, okay, ich sehe jetzt quasi Systemsprenger 2.0, das ist halt Pelikanblut überhaupt nicht. Das glaube ich.
Ja, nee, das würde ich auch
so sagen. So, der Vergleich, den kann man in gewisser Weise schon machen, aber nicht komplett.
Ja. Nee, ich würde sagen, tatsächlich, wenn man Systemsprenger mochte, kann ich mir schon vorstellen, auch so vom Thema her und so, kann ich mir schon vorstellen, dass Pelikanblut dann irgendwie was ist, was man sich angucken sollte. Also wenn man sich vor allem für so eine Thematik interessiert und so, finde ich schon, dass man das empfehlen kann.
Für mich eher ein Vergleich, den ich zu diesem Film halt noch ziehen würde, ist der Babadook von 2014 von Jennifer Kent. Und das ist halt wieder dieser Punkt. Der Babadook ist halt auch die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die einen sehr, sehr schwer erziehbaren Jungen hat. Und wow, also Noah Wiseman, der dieses Kind spielt, ist so gut da drin, nervig zu sein. Das ist unglaublich. Als ich diesen Film damals im Kino gesehen habe, ich wollte ihr sagen, komm, scheuer ihm jetzt eine oder brüll ihn an oder irgendwie was, weil die Amelia, die Mutter, ist halt in diesem Film auch so eine Herzensgute, die halt auch versucht, alles irgendwie zu machen. Dann kommt halt auch diese Komponente des Unheimlichen, dieser Babadook. Das ist irgend so eine Geschichte, also so eine gute Nachtgeschichte, und die dann aber irgendwie auch Realität wird. So. Und dann gibt es auch immer den Babadook und dieses eklige Monster. Und auch das wird am Ende aber natürlich dann auf eine Weise aufgebaut, wodurch dann quasi auch das Trauma, was beide, Mutter und Sohn eigentlich haben, geht es dann halt viel auch natürlich um die Frage, wo ist eigentlich der Vater jetzt in diesem Szenario?
Ja, das ist ja auch so eine Frage, die man sich bei diesem Film stellen kann.
Okay. Und der Babadook ist halt das, wo ich mir sage, okay, was wollte Pelikanblut sein? Wollte Pelikanblut Systemsprenger sein oder der Babadook? Weil, wie gesagt, Pelikanblut hat irgendwie sich offensichtlich irgendwie von beiden inspirieren lassen, auch wenn es natürlich nicht geht, weil Pelikanblut dürfte wahrscheinlich genau in der Produktion gewesen sein, als Systemsprenger irgendwie in die Kinos kam. So, wie gesagt, dieses ganze Mystische und so diese unheimlichen Geräusche sind teilweise ja in Pelikanblut auch irgendwie vorhanden. Und als Pelikanblut anfing, dachte ich halt wirklich, okay, krass, das wird jetzt so eine Art deutsche Version von der Babadook. Und wo ich dachte, okay, sehr geil. Und dann kam das halt nicht. Und das fand ich halt dann wieder schade. Und dann kommt es halt zum Schluss wieder. Und das hatten wir ja schon. Deswegen war für mich auch so dieser eine Gedanke, okay, es ist auch so ein bisschen wie der Babadook, aber weil auch da der Jungdarsteller, dieser Noah Wiseman in Babadook, ist zu gut eigentlich. Und Das hat mich halt auch so ein bisschen daran erinnert, aber irgendwo ist Pelikanblut denn doch nochmal irgendwie so sein eigenes Ding und wie ich halt finde, so ein bisschen so ein unausgegorenes Ding. Also ich glaube, da hätte sich Gebbe, ich meine, sie hat auch das Drehbuch geschrieben, irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr auf eine Sache denn fokussieren sollen. Weil ich glaube, dieser Film hätte auch funktioniert, wenn wir nicht diese übernatürliche Variante gehabt hätten.
Ja, mich hätte es tatsächlich auch mehr angesprochen, glaube ich, ohne dieses Übernatürliche. Aber dann ist schon die Frage, ob es dann nicht tatsächlich eher so ein Systemsprenger-Film geworden wäre.
Ja, dann wäre es auf jeden Fall mehr Systemsprenger,
auch, Genau, auch wenn uns es jetzt vielleicht lieber gewesen wäre, ist es wahrscheinlich nicht das, was sie machen wollte. Und haben auf jeden Fall ja auch beide auf jeden Fall Daseinsberechtigung.
Ja, absolut. Ja. Also ja. Und wie gesagt, ich mache hier heute Geständnisstunde. Ich nähere mich ja langsam wieder den deutschen Film an.
Oha.
Also ich war ja vorher so ein bisschen sehr voreingenommen, weil halt auch zu viel so, was halt wirklich so Mainstream deutsches Kino irgendwie gefühlt immer verbunden so mit 2, 3, 4 Namen war und es dann meist immer irgendwie Komödien oder irgendwie sowas gewesen sind oder mein Verständnis war immer, okay, wir haben irgendwie Komödien oder wir haben Geschichtsbewältigung.
Und das habe ich oft gehört.
Wo beides natürlich seine Berechtigung hat, finde ich es jetzt schön für mich, dass ich tatsächlich jetzt so deutsches Genre-Kino mehr für mich entdecke. So. Und wie gesagt, es hat letztes Jahr irgendwie mit Systemsprenger angefangen. Das hat jetzt vor kurzem haben wir ja auch hier über Cocon gesprochen.
Den habe ich nicht gesehen.
Dieses deutsche Coming-of-Age-Drama. Und jetzt Pelikanblut. Und ich finde es toll, dass wir, und das sind ja auch jetzt mal, wenn wir diese drei Filme nehmen, auch sehr junge Filmemacher irgendwie aus Deutschland, was ich schön finde, dass die jetzt tatsächlich mal auch irgendwie so ein bisschen mehr Aufwind bekommen.
Ja,
ob wir jetzt Pelikanblut nun so sehr mögen oder nicht, aber ich finde es einfach schön, dass wir da jetzt so Leute haben, die wirklich mal einfach so ein bisschen frischen Wind reinbringen, auch mal Geschichten erzählen, die jetzt halt mal ein bisschen untypisch sind, die vielleicht auch nicht unbedingt so krass Mainstream-tauglich sind, aber das zumindest, was da ist, wo man sagt, okay, krass, ich gehe jetzt auch mal, oder also ich, Sebastian, gehe jetzt auch mal wieder gerne ins Kino und gucke mir einen deutschen Film an.
Ja.
Und ich glaube, viel davon liegt auch am Erfolg von Dark auf Netflix.
Ja, das kann sein. Tatsächlich hat doch Katrin Gebbe jetzt auch diesen Netflix-Deal, oder? Macht die nicht auch jetzt Sachen für Netflix? Ich glaube schon.
Ja, bestimmt. Irgendwie.
Irgendwas war da, ja. Darum ist ja, nicht Katrin Gebbe, sondern von Systemsprenger, die Regisseurin.
Nora
Fengscheid, genau. Ja. Darum ist ja Systemsprenger übrigens auf Netflix verfügbar, falls den jemand sehen will jetzt noch. habe ich ja auch gerade da geguckt. Was ich damit sagen wollte, tatsächlich werden die Sachen ja auch international jetzt irgendwie noch mehr gesehen und so und kriegen eine größere Bühne und auf jeden Fall, da hast du recht.
Ja, und vor allem, wenn ich überlege, also ich meine, jetzt machen wir hier einen kleinen Exkurs, aber ich glaube, das ist okay.
Jo.
Das ist halt Podcasten, ne?
Genau.
Wenn ich überlege, dass so Sachen wie Deutschland 83, diese Serie, es wurde international gefeiert ohne Ende und hier in Deutschland versank das irgendwo bei RTL im Nachtprogramm und kein Mensch hat es gesehen. Oder genauso, es gibt diesen einen deutschen Horrorfilm, Der Nachtmahr.
Ja, den habe ich nicht gesehen, aber tatsächlich habe ich Deutschland 83 gesehen.
Wir haben damals tatsächlich den Regisseur zu einem Interview getroffen und dieser Film war weltweit groß gefeiert auf allen möglichen großen und kleinen Festivals hatten sie das irgendwie, diesen Film. Und hier in Deutschland war es okay. Weil auch da, glaube ich, so die Leute halt auch noch nicht so dieses, so dachten, okay, ja gut, Horrorfilme gucke ich irgendwie, wenn nur aus den USA oder aus dem asiatischen Bereich. Und geht das eigentlich, dass ein deutscher Filmemacher auch irgendwie guten Horror bringen kann? Das finde ich schön, dass es jetzt tatsächlich, dass wir jetzt einfach so das haben, dass es jetzt wirklich mal so ein bisschen aufwärts geht.
Ja, es wird mehr ausprobiert, vor allem auch anscheinend.
Ja, also, wie gesagt, ich meine, da kann man vielleicht auch tatsächlich so Netflix, Amazon und Co. irgendwie so ein bisschen dafür danken, dass sie halt tatsächlich auch jungen Filmemachern irgendwie dann auch so ein bisschen mehr zumuten und zutrauen. Und
genau. Das ist halt auch, es ist viel Schrott dabei, aber es sind dann zwischendurch auch Perlen dabei, auf jeden Fall.
Ja gut, das ist halt so, wenn man neue Sachen ausprobiert.
Genau,
dann
genau.
Ist nicht alles sofort Gold, was glänzt. So. Ja, damit würde ich sagen, glaube ich, sind wir durch. Nina, vielleicht noch ein ich lese erstmal Christophs Fazit vor.
Ja.
Also Christoph gibt Pelikanblut 3,5 Sterne und sein Fazit ist ein provokant herausforderndes Drama mit einer grandiosen Nina Hoss, das sein Publikum spätestens mit seinem Ende in zwei Lager spalten wird.
Hm.
Also grandiose Nina Hoss gebe ich ihm zu.
Ja, ich auch. Finde ich auch.
Provokant herausfordernd weiß ich nicht. Also vielleicht in bestimmten Punkten herausfordernd, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ihr habt es ja hier auch schon gemerkt, der Film spaltet tatsächlich so ein bisschen. Aber Nina, was gibst du?
Ich würde durchaus auch 3 Sterne geben, weil ich fand den ja nicht schlecht. Ich fand den spannend. Und wie er letztendlich dann aufgelöst wurde, das ist ja irgendwie, also gefällt mir nicht, aber war trotzdem sehenswert auf jeden Fall. Spannend, sehenswert, tolle Schauspieler, tolle Bilder auch, das haben wir gar nicht erwähnt. So diese Landschaftsaufnahmen und der Nebel, der ja auch so ein bisschen dieses Mystische unterstreicht und so. Das war schon ziemlich cool, fand ich. Also ich würde auf jeden Fall auch 3 Sterne geben und finde auch, man sollte sich den ansehen, auf jeden Fall.
Ich schwanke zwischen 2 und 2,5, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nach unserem Gespräch bin ich vielleicht auch so ein bisschen mehr bei 2,5. Vorher war ich so bei 2.
Mhm.
Wie gesagt, also mich hat es halt so ein bisschen gestört, dass dieser Film nicht so ganz wusste, in welche Richtung er jetzt so wirklich gehen möchte. Und mir wäre es fast lieber gewesen, wenn sie sich halt wirklich entweder fürs reine Drama oder für den reinen atmosphärischen Horrorfilm irgendwie entschieden hätte. Sie hätte beides wunderbar hingekriegt. Also mit dem Cast sofort. Also das hätte wunderbar gut geklappt.
Aber hätten sie jetzt nicht dieses magische Ende und so gehabt, dann wäre er ja auch irgendwie wahrscheinlich trauriger ausgegangen.
Das ist halt so. Ist ja halt auch ein trauriges Thema. So, ne? Also, und da wäre dann halt auch die Schwierigkeit gewesen, okay, wie bringt man es dann zu Ende? Weil sie überlegt ja auch kurz, tatsächlich das Kind dann irgendwie in so ein Heim zu stecken. Das wäre natürlich schwieriger gewesen.
Ja, das wäre
so
ganz anders gewesen.
Haben wir halt irgendwie da ein bisschen Harry Potter-Zauberei irgendwie was mit drin. Deswegen, ich schwanke zwischen 2, 2,5, aber ja, auf jeden Fall ist es schon irgendwie ein interessanter Film, wo man ja gut drüber reden kann, was wir jetzt getan haben. Deswegen, Nina, dir vielen lieben Dank, dass du dich zugeschaltet hast.
Ja, danke schön.
Und unser Dank geht natürlich auch wie immer an euch da draußen, die ihr abonniert, zuhört und uns auch Nachrichten schickt an leinwandliebe@filmstarts.de. Da könnt ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Tipps, was wir als nächstes gucken sollten oder so, weil ich meine, durch Corona sind wir immer noch ein bisschen auch in der Lage, dass wir einfach mal andere Sachen gucken können, als immer nur Kinofilme. Deswegen schickt uns einfach irgendwie eure Wünsche, Vorschläge an leinwandliebe@filmstarts.de und ja, damit verabschiede ich mich, bedanke mich nochmal, bleibt gesund, geht ins Kino, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.